SWR 2 Leben.
Samstag, 25. April, 12.10 Uhr. Lieber Hartwig, letzte Nacht habe ich dein Buch zu Ende gelesen und bin sehr begeistert. Morgen fahre ich nach Mergentheim. Wollen wir uns kommende Woche treffen? Ich würde mich sehr freuen. Unser Café hat geschlossen, habe ich im Internet entdeckt. Hast du eine Idee, wo wir uns sehen könnten? Herzliche Grüße, Uli.
Sonntag, 26. April, 21.47 Uhr. Lieber Uli, sollen wir uns morgen um 11 Uhr im äußeren Schlosshof treffen? Bitte bis 10 Uhr Nachricht, gute Nacht und herzlichen Gruß, Hartwig.
Hartwig Bär ist mein ehemaliger Lehrer. Und aus meinem Lehrer Bär ist nach der Schulzeit mein Freund Hartwig geworden. Wir hatten uns über die Literatur angenähert, über unsere gemeinsame Verehrung von Hermann Lenz und Peter Handke und anderen Autoren, uns bei Buchmessen getroffen. Er hat mich irgendwann zu sich eingeladen und ich habe immer wieder von Schätzen aus seiner Bibliothek profitiert, die bestimmt 20.000 Bände umfassen dürfte. Eher wohl mehr. Wir sehen uns regelmäßig, reden längst nicht mehr nur über Bücher, sondern auch über Gott und die Welt, über Fußball und Politik. Und es gibt noch etwas, das uns verbindet. Die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus. Hartwig Bär hat mehrere Bücher darüber veröffentlicht. Eines über das Pogrom im hohenloheschen Krieglingen, bei dem am 25. März 1933 zwei Juden zu Tode geprügelt wurden. Die ersten Mordopfer nach Hitlers Machtergreifung. Die Geschehnisse waren nach dem Krieg ein Tabu gewesen, bis Hartwig Bär Anfang der 80er Jahre erstmals darüber geschrieben hat. Nun ist ein neuer Band von ihm erschienen. Man darf ihn als eine Art Bilanz begreifen, ein Lebenswerk, in das eine 40 Jahre währende Forschung eingeflossen ist, zur Geschichte des Nationalsozialismus im Altkreis Mergentheim. Altkreis Mergentheim, die Bezeichnung gibt es heute nicht mehr. Es handelt sich um jene Gegend in Tauberfranken, die immer ein bisschen hinterwäldlerisch wirkt, verwunschen wie hinter den sieben Bergen, und in der sich doch, wie überall in der Provinz, im Kleinen mikroskopisch genau zeigen lässt, wie Dinge ihren Gang nehmen, wie die Dinge ihren Gang genommen haben.
Morgen, Hartwig.
Guten Morgen. So, ich bin vorbereitet.
Du bist vorbereitet?
Ja.
Gibt es eine Vorgeschichte? Es gibt meist eine Vorgeschichte. Meine geht so. Ich habe die Schule nicht sehr gemocht. Den Lehrern stand ich, vorsichtig ausgedrückt, distanziert gegenüber. Unter den Geschichtslehrern meines Lebens waren einige, die mir als farblos, pedantisch oder schlimmer, als unfähig in Erinnerung geblieben sind. Ich denke vor allem an eine Episode, die mir im Nachhinein ganz unglaublich und beschämend erscheint, die sich aber doch genau so ereignet hat. Es war in der 11. oder 12. Klasse. Man müsste da bei den Zöglingen eigentlich eine gewisse Reife voraussetzen. Ein Mitschüler, bei dem sich die Lust an der Provokation mit einer gewissen politischen Haltlosigkeit verband, hatte ein sicheres Gespür für die Schwachstellen eines bestimmten Lehrers, nennen wir ihn S. Dieser Herr S. klebte immerfort an seinem Leitsordner, in den er vermutlich schon zu Referendarszeiten seine Unterrichtseinheiten ordentlich eingeheftet hatte. Er saß vor der Klasse, den Blick gesenkt auf seine Notizen. Es ging um die Verfolgung der Juden nach 1933. Irgendwann stand besagter Mitschüler auf und sagte laut, genau wissend, was er da tat:
Die Juden waren doch selber schuld.
Ein Skandal. Lautes Murmeln im Klassenraum, Beschimpfungen von Seiten anderer Schüler. Lehrer S. hingegen blickte kurz auf, dann suchte er wieder Halt an seinem Leitsordner und wisperte eingeschüchtert, so könne man das nicht sagen. Anschließend fuhr er fort, als sei nichts gewesen. Geschichtsunterricht Mitte der 80er Jahre. Gewiss, nicht die Regel, aber doch bezeichnend. Man kann sein berufliches Leben, das weiß ich heute, ganz verfehlen. Aber es gab eben auch andere Pädagogen. Der Geschichts-, Deutsch- und Philosophielehrer Hartwig Bär gehörte zu ihnen.
Ich habe ja das Glück gehabt, dich auch als Lehrer zumindest ein Jahr lang erleben zu dürfen. Und was damals schon in diesem einen Jahr klar wurde, ist, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Lehrern, die ich hatte, gerade Geschichtslehrern, den Unterricht ganz anders auffasst, gestaltest, auch das Verhältnis zu den Schülern ein anderes war, als man es gemeinhin an der Schule pflegte. Hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt? Oder ist das auch so dein, sagen wir, pädagogischer Impuls gewesen, zu sagen, ich möchte das anders machen oder ich möchte ein Verhältnis zu Schülern haben, das vertrauensvoll ist und das eher auf Erkenntnissuche aus ist als auf reines Lernen von Fakten?
Ich habe schon als Schüler viel Nachhilfeunterricht gegeben. Ob erfolgreich, das lassen wir mal. Bei einem war es nicht sehr erfolgreich, aber gut. Aber als Referendar habe ich ein sehr enges Verhältnis zu den Schülern gewonnen, die ich zu unterrichten hatte. Das mag bei Referendaren eine Taktik sein, um bei den Prüfungen gut dazustehen und Unterstützung durch die Schüler zu haben. Aber ich habe mich da auch mal mit der Schulleitung deswegen angelegt, weil einer gestraft wurde. Er durfte nicht in der Schülermannschaft gegen Lehrermannschaft mitspielen, weil er irgendwas gemacht hatte. Fand ich nicht angemessen, habe ich gesagt, dann spiele ich auch nicht mit. Das heißt, irgendwo hatte ich eine ordentliche Beziehung zu den Schülern, glaube ich jedenfalls. Und manche Schüler würden das auch heute noch sagen.
Einige würden das heute noch sagen. Man kann sich umhören. Zum Beispiel bei Michaela Habermann-Ferns, die in den 70ern von Hartwig Behr unterrichtet wurde.
Er war locker, meistens gut gelaunt, hat viel gelacht, war fair im Umgang, aber auf der Nase herumtanzen ließ er sich nicht. Er hat immer seine Sicht der Dinge vertreten, aber er ließ auch andere und anderes gelten, aber nur mit guten Argumenten. Ihm reichte es nicht, dass die Schülerinnen und Schüler Zahlen, Daten und Fakten kennen. Er wollte, dass sie den Dingen auf den Grund gehen, etwas verstehen und etwas einordnen können.
Bei Eberhard Bräuninger, einem anderen seiner frühen Schüler, blieb ein Lebenssatz hängen.
Murder your darlings. Die Aufforderung, unsere Liebsten zu meucheln, kommt von einem britischen Literaturkritiker, soweit ich weiß. Und dem waren Sätze und Texte verhasst, die einfach nur hübsch gedrechselt waren, aber ansonsten leer. Was hilft gegen Kitsch und Zierat? Weg damit, murder your darlings. Und her mit der klaren Sprache. So jedenfalls habe ich seinen Deutschunterricht verstanden. Und diese Botschaft, die konnte ich wirklich gut gebrauchen. Im richtigen Leben.
Man könnte weiterfragen und immer würde wahrscheinlich von einem Lehrer die Rede sein, bei dem die Grenzen seiner Fächer nicht zugleich die Grenzen seiner Wahrnehmungsfähigkeit zogen. Wer Probleme hatte, konnte zu ihm kommen. Und dann gab es noch etwas, was ihn für seine Schülerinnen und Schüler unwiderstehlich machte.
Der Hartwig hat mit seiner Film-AG andere an seiner Leidenschaft für gute Filme teilhaben lassen und hat in einem Mergentheimer Kino Filme gezeigt, die man sonst dort hätte nicht sehen können. Mit einer inhaltlichen Einführung vor und einer Diskussion im Kino nach dem Film und dann bei einem Glas Bier oder Wein hat sich eine weitere Diskussion in einer nahen Kneipe angeschlossen. Das war für uns alle neu, das war spannend, das fanden viele und nicht nur Schülerinnen und Schüler gut.
Du hast also einen Filmclub initiiert, du hast, glaube ich, auch eine Foto-AG geleitet, du hast eine Bibliothek aufgebaut in der Schule. Und dann hast du irgendwann auch angefangen, dich mit der Geschichte der Region, in die es dich verschlagen hat, zu beschäftigen, vor allem mit den Jahren zwischen 33 und 45. Da musste also einer aus Norddeutschland kommen, um hier mal so ein bisschen zu graben.
Naja, das ist ja ein Thema gewesen, das meine Generation dann an der Universität schon mitgekriegt hat. Hier bin ich angestoßen worden, in der Lokal- und Regionalgeschichte zu graben durch den Wettbewerb um den Preis des deutschen Bundespräsidenten der Körperstiftung. Die hatten so um 1980 als Wettbewerbsthema eben den Nationalsozialismus von 33 bis 39. Und das habe ich den Zehntklässlern vorgestellt, ob sie da nicht arbeiten wollten. Ich würde ihnen dabei helfen. Helfen, das hieß Quellen finden neben der Zeitung, die ja zugänglich war. Ich habe dann zunächst eher ablehnende Antworten gekriegt. Das haben die Amerikaner alles mitgenommen als ein Beispiel. Aber je mehr ich grub, desto mehr zeigte sich, dass hier unglaublich viel noch liegt.
Dieses Graben und Baggern, Nachforschen und Nachbohren war nicht allen recht. Hartwig Behr, Jahrgang 1943, hat in Tübingen studiert, war als links verschrien, sprach den hiesigen Dialekt nicht und wollte etwas herausfinden, über das doch langsam Gras wuchs, unverschämt, wie er schon aussah, wie Karl Marx oder ein etwas gestutzter Hippie oder im besten Fall wie der Direx aus der Feuerzangenbowle, Rauschebart, lockige Haare, Jeans statt Anzughose. Man begegnete ihm mit Misstrauen.
Es war noch eine Generation, die da gerne eine Decke überlegte. Das ist im Laufe der Jahrzehnte, denn man muss hier von 4 Jahrzehnten reden, anders geworden. Zunächst musste man mit den Namen noch sehr vorsichtig sein, weil man sonst eventuell einen Prozess kriegte, wenn man etwas veröffentlichte und das stimmte nicht hundertprozentig. Also war man da vorsichtig.
Er wurde beargwöhnt, manchmal angegriffen, zuweilen beschimpft, mitunter wenig subtil. Hartwig Behr pflegte seine Schülerinnen und Schüler gerne durch die Stadt zu führen. Er erzählte ihnen, wo die Juden des Ortes zu Hause waren, welchen Geschäften sie nachgingen und wie ihre Häuser und Läden dann arisiert wurden. Einmal öffnete sich ein Fenster und eine alte Frau keifte lautstark auf die Schülergruppe herab.
Der Judenbär lügt!
Das hat ihn freilich nur angestachelt, noch genauer Bescheid wissen zu wollen. Und nicht wenige hatten ein Interesse daran, dass man nicht so genau Bescheid wusste.
Naja, das wollte man nicht unbedingt publiziert wissen.
Aber wie es so ist, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Hebt man einen Stein, wundert man sich erst über das Gewusel darunter. Irgendwann wird einem klar, dass unter jedem Kiesel Geheimnisse und Verdrängtes verborgen liegen.
Bei dieser Suche nach Quellen sprach ich mit einem, der bei der Spruchkammer tätig gewesen war. Und den befragte ich, was gibt's denn noch so? Und dann zog er 2 Bilder raus. Das waren die misshandelten Juden und der getötete Jude Hermann Stern. Die sind von SA-Leuten aus Heilbronn durchgeprügelt worden. Und 2 sind daran gestorben, 2 Kreglinger. Und diese Bilder haben mich zutiefst geprägt. Ich würde sagen, erst mal erschüttert und dann mich auf den Weg gebracht, was war denn los, wenn es sozusagen in einem kleinen Ort von 1.000 oder 2.000 Einwohnern sowas passiert. Es ist doch ein Beispiel dafür, was in ganz Deutschland passierte. Und so sehe ich eben auch die Arbeit im Kleinen als Spiegelbild des Großen.
Mikrogeschichte und Oral History, Befragen von Zeitzeugen und das Sprechenlassen der Quellen vom Dachboden. Manche nennen jemanden wie Hartwig Behr etwas abschätzig Lokalhistoriker. Diese Überheblichkeit konnte ich nie verstehen. Das Begrenzte kann eine Chance sein, noch das scheinbar Unbedeutendste in den Blick zu nehmen und festzustellen, dass es immer für mehr steht als nur für sich. Das war augenöffnend. Willige Helfer gab es überall. In Hartwig Behrs jüngstem Buch zur Geschichte des Nationalsozialismus im Altkreis Mergentheim wimmelt es von Beispielen. Eine Episode spielt 1940. Im März dieses Jahres lässt Heinrich Himmler in einem Schnellbrief an die Behörden wissen, was mit Zwangsarbeitern zu geschehen habe, die mit Deutschen geschlechtlich verkehrten.
Boleslaw Gallus, der im November 1939 als Kriegsgefangener nach Deutschland kam, wurde auf einem Bauernhof in Bronn beschäftigt. Er fing mit Paula und ihrer Cousine Maria, die zu Besuch in Bronn weilte, ein Verhältnis an, das bei Paula nicht ohne Folgen blieb. Sie wurde schwanger. Der Bronner Ortsgruppenleiter meldete die Schwangerschaft der NSDAP-Kreisleitung in Bad Mergentheim, die wiederum die Gestapo informierte. Die Ereignisse, über die viele Bescheid wussten, nahmen einen unheilvollen Lauf.
Gallus wird im August 1940 verhaftet. Zunächst bringt man ihn ins Gefängnis nach Ellwangen, dann in ein Gestapo-Lager nach Stuttgart, schließlich ins Konzentrationslager Welzheim.
Dort musste er in einem Steinbruch körperlich schwere Arbeit verrichten. Gallus bekam keine ordentliche Gerichtsverhandlung. Das Reichssicherheitshauptamt verfügte administrativ Boleslaw Gallus wegen des Verstoßes gegen das Rassengesetz mit dem Tode zu bestrafen.
Der Weikersheimer Ortsgruppenleiter Hofmann, von Beruf Zimmermann, baut im Auftrag der Gestapo Stuttgart den Galgen.
Am 26. Juni 1941 brachte man Boleslaw Gallus vom KZ Welzheim in das Gefängnis von Bad Mergentheim. Ein Gestapo-Mann eröffnete ihm um 22 Uhr, dass er am nächsten Morgen gehängt werde. Boleslaw Gallus bekam vom Hilfspolizisten G. seine letzte Mahlzeit. Angeblich auf seinen Wunsch hin Schinken, Wurst und Brot, dazu alkoholische Getränke und Zigaretten. Bis morgens gegen 4 Uhr rauchte er eine Zigarette nach der anderen. Er habe sein Schicksal ruhig und mit großer Fassung getragen, berichtete der Hilfspolizist später.
Es gibt viele solcher Szenen. Immer wieder zoomt Bär in seinem Buch von den allgemeinen politischen Entwicklungen auf die alltägliche gesellschaftliche Ebene herunter.
Ich habe halt Dinge genommen, die mir für jedermann, hoffe ich, deutlich das machen, was gewesen ist. Möglichst nahe an Einzelmenschen.
Mit dem Buch hat er schon vor 25 Jahren begonnen. Zusammen mit dem ehemaligen Redaktionsleiter der örtlichen Zeitung. Als der viel zu früh gestorben war, schien auch das Projekt begraben. Bis sich Hartwig Bär doch noch einmal daran setzte, die seinerzeit zusammengetragenen Materialien sichtete und bearbeitete, die einzelnen Kapitel ausformulierte. Eine komprimierte Studie, die Bündelung eines Forscherlebens. 300 Seiten. Es hätten gut dreimal so viele sein können. Es sollte aber lesbar bleiben, meint er.
Es sollte ein Buch werden, in dem ein Bogen von dem Verlust der Gewissheiten des Kaiserreiches zu neuen Gewissheiten einer Demokratie, nachdem die erste Demokratie nicht funktionierte, nachdem ein rassistisch-imperialistisches Regime ganz Europa verheerte. Das sollte einen Bogen geben.
Sein neues Werk ist für mich, der ich Hartwig Bär seit bald 35 Jahren kenne, nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern mehr noch eine Art Vergewisserung. In den Sätzen höre ich Hartwigs bedächtige Stimme, seine Besonnenheit, seinen Sinn für Gerechtigkeit. Die erstaunlichen Funde, von denen er mir in den letzten Jahren immer wieder bei unseren Treffen erzählt hat, hier sind sie zusammengetragen. Das Buch bleibt ein Vermächtnis. Keiner wird jetzt mehr sagen können, hier sei es anders gewesen, nicht so schlimm. Hier hätten die Nazis nicht gewütet. Für Hartwig Bär galt von jeher der von Joachim Gauck formulierte Leitsatz, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Sein gar nicht so hoch einzuschätzendes Tun, für das er vor 3 Jahren mit der Heimatmedaille des Landes ausgezeichnet wurde, bedeutet für mich noch etwas anderes. Es ist ein Auftrag, die Augen nicht zu verschließen, die Vergangenheit nicht als vergangen zu betrachten, unsere Gegenwart erinnernd zu gestalten. Vielleicht ist das auch die wichtigste Lehre, die ein Pädagoge seinen Schülern mitgeben kann. Jenen zu widerstehen, die gerne von Schlussstrichen faseln und die Meinungsfreiheit als Recht missverstehen, menschenverachtendes Gift auszustreuen. Kürzlich veröffentlichte der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn einen Essay im Spiegel, in dem er die falschen Gewissheiten und den tief in der Gesellschaft verankerten Antisemitismus mit aller Deutlichkeit benannte.
Die Nichtaufarbeitung der NS-Vergangenheit, die sich mit einem Mythos kollektiver Unschuld amalgamiert, ist nun zur Grundlage für eine tiefe Erschütterung der Demokratie in Deutschland geworden, die nur den überraschen kann, der selbst dem Glauben an eine erinnerungspolitische Erfolgsgeschichte der Deutschen anhing.
Wie beispielhaft die Deutschen ihre Geschichte aufgearbeitet haben, davon wird in der ganzen Welt gesprochen. Aber haben wir das wirklich? Gewiss ist, allzu viele Lehrer wie Hartwig Bär dürfte es nicht gegeben haben. Wenige zumindest, die ihren Unterricht derart lebensnah gestaltet haben, dass ihre Schüler so ins Nachdenken kamen wie ich. Zur Erkenntnis gehört nämlich auch, das eigene familiäre Umfeld in seiner ganzen Zwiespältigkeit wahrzunehmen. In unserer Familie wurde immer wieder eine kleine Heldengeschichte erzählt. Mein Urgroßvater, der wohl ein recht eigensinniger Mensch gewesen sein muss, habe sich allein gegen die Brandschatzer gestellt, die bei den Novemberpogrom 1938 die Bad Mergentheimer Synagoge niederbrennen wollten. Eine mutige Tat. Aber ob sie wirklich aus Mitleid oder gar aus Ekel vor den Nazi-Gräueln geschah, oder vielleicht lediglich aus Sorge, dass der eigene, direkt an das Gotteshaus grenzende Hof von den Flammen erfasst werden könnte? Heldensagen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie sind ja nicht selten dazu da, das Gewissen im Nachhinein zu beruhigen. Immerhin, die Synagoge blieb intakt. Letztlich habe ich von meinem Lehrer gelernt, alles Handeln auf seine Menschlichkeit zu überprüfen und kritisch hinter Fassaden und unter die Oberfläche zu blicken. In Theodor W. Adornos Minima Moralia steht ein Satz, der Hartwig Behrs Wirken auf den Punkt bringen könnte.
Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.
Es ist die Hoffnung, mit den Sachen, die ich geschrieben habe und die da jetzt in dem Buch niedergelegt sind, dass das gelesen wird und weitergetragen wird. Die letzte Seite heißt Nie vergessen. Oder da ist dann ein Bild mit einer Postkarte, auf der steht das so. Das ist in den Kirchen heute so, da hat sich sehr viel gewandelt. Es sollte bei den Lehrern so sein, es ist nicht bei allen Lehrern so.
Ein Oberstudienrat wie Björn Höcke, den man offiziell Faschist nennen darf, ist gewiss das Schlimmste, was einem demokratischen Bildungswesen passieren kann. Man sieht an ihm und an einer Partei wie der AfD, dass Hartwig Behrs Tun notwendiger ist denn je.
1966 war eine Wirtschaftskrise und schon sprossen an einigen Stellen die Wahlergebnisse für die NPD in die Höhe. Und 2015 ist eben ein ganz großes Potenzial an Nationalismen, an Fremdenfeindlichkeit wieder geweckt worden. Da gibt es eben dann in meinem Buch durchaus Parallelen zu heute. Das Buch zeigt an manchen Stellen, dass es in der Zeit von 1918 bis 1945 ganz ähnliche Phänomene gab, Strukturen, Rassismus und so weiter.
Seine Studie bezieht sich auf die Vergangenheit und meint die Gegenwart. Was er zusammengetragen hat, ist nicht, wie man so schön sagt, verarbeitet. Solange Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft gären, hört die Arbeit nicht auf. Hartwig Behrs Buch gemahnt daran. Und das ist seine große, mich zutiefst berührende und prägende Leistung. Es schließt die Lücke zwischen einer öffentlichen, politisch instrumentalisierten Gedenkkultur und der noch immer erschreckenden Unwissenheit oder Ignoranz eines nicht kleinen Teils der Bevölkerung, der am liebsten Schluss machen würde mit der Vergangenheit oder sie gar leugnet. Nur Geschichten, die eine Verbindung zum Heute und zu unserer Lebenswirklichkeit herstellen, können diese Kluft überwinden. Das Abstrakte und Formalisierte hingegen mag mitunter zu Verdrängung oder Protest führen. Hartwig Behrs Buch ist nun da. Es erzählt diese Geschichten und es muss gleichwohl immer weiter fortgeschrieben werden. Denn Zeitzeugen gibt es kaum noch. Und auch die Kinder von Tätern und Opfern der NS-Zeit sind inzwischen in einem Alter, in dem sie den Staffelstab des Erinnerns an die nächste Generation weitergeben müssen.
Jetzt ist es an den Leuten, die es kennen, dieses Wissen weiterzutragen.
Thank you. Thank you.